Schöner Outtakes.
Mit seiner Backe noch.
Genau so hier. Achso, nee.
Ja, dann moin und herzlich willkommen zurück zu der inzwischen dritten Folge von One Fucking Awesome Life. Ich will immer das Fucking so extra betonen, aber immer noch Podcast ohne Claim. Wir haben uns nämlich immer noch keinen großen überlegt, aber das wird irgendwann noch kommen. Es sei denn, du als Zuhörer hast auch schon voll die Idee, was wir als Claim nutzen könnten. Aber mal gucken, wie sich das noch ergibt. Auf jeden Fall sind wir Teil 3 des quasi etwas langgedehnten Intros. Folge 1 haben wir uns ja so ein bisschen überhaupt mal zu Wort gemeldet, gesagt, was wir hier vorhaben. Teil 2 ging es dann so ein bisschen um meine Geschichte und jetzt kommen wir zur Geschichte des kongenialen Manns an dem vollkommen anderen Mikrofon, der, wie ich halt finde, auch halt unfassbar erstmal generell, also mir ist ja damals aufgefallen, als ich ihn kennengelernt habe, dass es so ein Vollsonnenschein irgendwie ist. Der lief halt die ganze Zeit rum und hatte irgendwie immer so das Grinsen irgendwie dabei, war immer voll interessiert, immer voll die wachen Augen und so, und wusste, dass er was mit Immobilien macht, was mir zu dem Zeitpunkt noch vollkommen fremd war und ich immer dachte, oh, da kannst du in der Liga kannst du gar nicht so mitspielen, aber er war halt einfach ein netter Typ so. Dann haben wir uns dann irgendwann nach und nach ein bisschen mehr kennengelernt und irgendwie kam immer mehr so, ey, guck mal, ich mach das schon so. Ich denke, geil, das ist so ein Typ, da kannst du dich aber mal äußerst an die Fersen heften und denkst, da lernst du aber jedes Mal noch irgendwie einen mit. Dann sogar auf einem Level, wo ich sagen kann, ey, ich habe das Gefühl, da kommt mehr von dir. Er sagt, ne, ist völlig in Ordnung, beruht irgendwie auf Gegenseitigkeit. Und dann habe ich irgendwann noch zusätzlich, nachdem ich schon Respekt hatte vor dem, was er inzwischen aufgebaut hat, hatte, kam dann noch irgendwann auf, dass bei ihm auch so eine Delle in der Biografie quasi herrscht. Und ich bin ja inzwischen der Meinung, dass die Besten haben irgendeine Delle bei sich in der Geschichte und die Besten haben halt da was rausgemacht. Und in dieser Folge soll es halt darum gehen, was so dann halt seine Delle war. Und ja, ich hoffe, dass ich adäquate Fragen stellen kann, weil ich habe die nicht veröffentlichte Folge, die er dazu aufgenommen hat, schon mal gehört. Und das war der erste Versuch, das rauszuhauen. Ich habe noch gesagt, hau die ruhig raus, aber er meint, das passt nicht so unfassbar bei ihm in den anderen Podcasts, weil der thematisch anders gesettelt ist. Aber als wir dann gesagt haben, komm, wir machen den, hat er gesagt, ja geil, dann können wir es ja auch mal hier reinpacken. Und dann soll es jetzt hier um die Geschichte da gehen. Weil bei dir war nicht so unbedingt der gewählte körperliche Niedergang, wie es bei mir so war, sondern bei dir war eher so der ungewählte, die ungewählte körperliche Schiene, die aufgeschlagen ist. Vielleicht magst du eben kurz zusammenreißen nochmal.
Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, aber ich könnte dem Mann stundenlang zuhören. Ja? Also nicht nur, weil es um mich als Person geht, aber einfach nur, wenn der redet, das ist so, das ist wie so Balsam für die Ohren und für die Seele. Es geht mir immer wieder so. Deswegen die Sprachnachrichten, die wir uns hin und her schicken, die sind auch immer, die sind so schön. Ich höre mir das ständig und immer wieder gerne an.
Ja, die sind auch teilweise ein bisschen was länger, das muss man ja auch.
Ja, wir haben uns viel zu erzählen, aber wir machen ja auch einen Teil der Sachen, die wir uns zwischendurch so erzählen, jetzt hier auch ja öffentlich.
Und ja, insofern, genau.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, das ist ein Teil meiner Biografie, den hatte ich wirklich lange verdrängt und zurückgepackt und so weiter. Und ich hatte ja auch damit irgendwie, ich dachte irgendwie, wenn ich nicht daran denke und nicht darüber rede, dann ist es irgendwie auch nie passiert, ja, und so bin ich damit Ewigkeiten umgegangen. Also ich bin super in der Lage, Dinge zu verdrängen und Dinge wegzupacken, das kann ich wirklich außergewöhnlich gut. Alle, die sich mit Psychologie so ein bisschen auseinandersetzen, googelt mal den Begriff Resilienz, ich bin damit außergewöhnlich guten Werten gesegnet. Das heißt also, wenn mich ein Problem ereilt, ist mein erster Gedanke immer, ja gut, okay, was machen wir jetzt? Wie kommen wir da raus? Ja, so war ich schon immer. Es gibt so ein paar kleine Sachen, die regen mich unfassbar auf. Ja, Straßenverkehr und so weiter, das kann ich nicht so schnell abschütteln. Aber AirPods zum Beispiel, genau. aber diese Geschichte irgendwie, das habe ich entweder medikamentös gut verdrängt damals oder ja einfach so gut bewältigt, dass davon nicht so sehr viel hängen geblieben ist. Aber was ist passiert? Es ist so, ich habe 2010 mein Haus gebaut in Berlin, darum soll es aber heute nicht gehen, und habe aber zu dem Zeitpunkt noch studiert. Das heißt also, ich habe, typischer Langzeitstudent, wenn du so willst, ne? Also ich habe schon viel gearbeitet, freiberuflich und so weiter und habe das nie irgendwie eingesehen, jetzt mein Studium fertig zu machen, weil ich habe eh schon immer gutes Geld verdient. Und irgendwann mal hat es mich aber gepackt, weil nur noch diese Abschlussarbeit offen war und habe mich dann hingesetzt und habe die geschrieben und das war so 2012. Ja, und während dieser Phase war es also so, ich bin morgens um 4 aufgestanden, habe halt 3 Stunden meine Arbeit geschrieben, meine Abschlussarbeit, meine Magisterarbeit, bin dann nach 8 Stunden arbeiten gegangen, wieder nach Hause und habe an der Arbeit weitergeschrieben. So, was irgendwann natürlich dazu führt, dass dieses Stresslevel so hoch ist, dass auch ich nicht mehr so viel gegessen habe und so weiter, ne, um die Sache abzukürzen. Ich habe also echt gut abgenommen, habe das aber sozusagen auf diesen Gesamtstress geführt. Irgendwann kam halt so ein paar B-Symptome, sagt man dazu. Das waren zum Beispiel ein Husten, der nicht mehr weggegangen ist. Ja, ein Hautjucken, was nicht mehr weggegangen ist, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass ich im Prinzip am ganzen Körper mehr oder weniger so offene Stellen hatte, ne, weil ich mich nur gekratzt habe und so. Und musste auch meine Fingernägel nicht mehr schneiden, weil im Prinzip durch diese ganze Kratzerei die Fingernägel gar nicht mehr nachgewachsen sind. Also so krass war das, rückblickend betrachtet. Und wenn man so drüber redet, es ist einfach unfassbar, ne? Und wenn ich Fotos aus der Zeit sehe, denke ich mir, fuck, das hättest du sehen müssen, ne? Und meine Mutter macht sich heute noch Vorwürfe und sagt, ich hätte dich schon eher mal in den Arsch treten sollen, dass du endlich mal zum Arzt gehst, ne? Ja, letztendlich war ich dann auch beim Arzt, angefangen von Histaminunverträglichkeit, ne? Trinken Sie weniger Rotwein, essen Sie weniger Salami, ne? Dann geht das schon wieder weg, bis hin zu, Sie haben Keuchhusten, was auch 100-Tage-Husten genannt wird, ne? In 100 Tagen wird sich das schon erledigt haben. Und außerdem hatten Sie auch viel Stress in der Vergangenheit. Schonen sich mal ein bisschen. Und ja, so habe ich das dann immer weiter und weiter rausgezögert, bis dann letztendlich zu jedem schicksalhaften Winterurlaub im Januar oder Februar 2013 war das, die Situation so krass war, dass ich war so groggy, ich war nur noch müde. Ich habe 2-mal die Nacht mein Bettzeug wechseln müssen, weil ich alles durchgeschwitzt habe, weil auch so ein B-Symptom halt war, dass du halt einfach extrem Nachtschweiß hast. Und so, dass ich im Prinzip halt kaum noch aufstehen konnte an dem Winterurlaub, war ich einmal auf der Piste, sonst habe ich im Prinzip eine Woche lang nur im Bett gelegen und hatte Rückenschmerzen ohne Ende. So, dass ich dann gesagt habe und meine damalige Freundin auch gesagt hat, Junge, so geht's nicht weiter, sobald wir wieder in Berlin sind, gehen wir zum Arzt. Ja, da war ich in der Notaufnahme, in der Charité, und saß da, ich glaube, 13 Stunden oder so, weil da waren ständig Notfälle da, Finger abgeschnitten, Brandwunden und so weiter. Der Ronald saß dann da so mit seiner Flexüle im Arm, ne, falls irgendwas passiert, nicht umkippe. War ja nicht so, ne, also ich konnte laufen und alles, ne, war einfach nur total im Eimer. Kam ich dann irgendwann zum Arzt, die haben mich dann geröntgt und haben was in der Lunge gefunden, wo sie sich erst drüber gestritten haben, was könnte es sein und so, ne? Und ja, wird schon nichts Schlimmes sein. Aber bei dem Arztgespräch, was dann stattgefunden hat, hat dann die Ärztin war das in dem Fall gesagt, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie 5 gebrochene Rippen haben? Und ich so, nö, nochmal gefühlt, ne? Nichts so gemerkt, 5 gebrochene Rippen. Ja, während der Husterei hat sich zum ersten Mal in meinem Leben auch ein Waschbrettbauch gebildet. und es gab hin und wieder mal auch so ein extremer stechender Schmerz während der Husterei. Und das waren dann wahrscheinlich die Rippenbrüche. Habe ich in der Situation aber auch nicht so wahrgenommen. Aber irgendwann mal du hustest, die Luft geht aus dem Körper raus und da ist halt nichts mehr drin, außer ein riesen Bauchkrampf. Und irgendwann mal hat es dann offenbar Knack gemacht und das 5-mal. So dass letztendlich diese Rippenbrüche da waren. Ja, und am Ende des Tages durfte ich halt nach Hause, musste aber nochmal wiederkommen für weitergehende Tests, weil die sich halt einfach nicht sicher waren, was da in der Lunge war. Habe mich dann irgendwann einweisen lassen und bin in die Pulmologie im Virchow-Klinikum in Berlin gekommen. Und nach ein paar diversen Tests und so weiter und so fort und auch nach einer Biopsie aus der Lunge war dann letztendlich klar, ich habe Lymphdrüsenkrebs. Und das ist eine der wenigen Szenen, die ich wirklich noch ganz konkret vor Augen habe. Ich lag dann da so im Zimmer, ne, voll mit Codein, ja, also wer das kennt, das soll man auch maximal nur 8 Tage nehmen, ne, also für wirklich schlimme Hustenreize. Ich habe das, glaube ich, also mindestens 5 Wochen genommen oder sowas, also dass da keine Abhängigkeit passiert, das ist also auch so eine Art Wunder rückblickend. Jetzt lag ich dann da so, da kam der Arzt rein mit zig Studenten drumrum, weil das ist eine Uniklinik, ne, die standen alle da mit ihrem Notizblock und so. Und haben das aufgeschrieben und der Arzt hat gesagt, ja, wir haben die Tests ausgewertet und dies und das erklärt und sagt, ja, Herr Brot, Sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und meine erste Aktion war wirklich, habe mich ins Bett zurückgeschmissen, so, ne, und dachte, Gott sei Dank, endlich, ne. Und der Arzt guckte mich an und wusste überhaupt nicht so recht, wie er darauf reagieren sollte. Und er sagt, Herr Brot, haben Sie verstanden, was ich Ihnen gerade gesagt habe? Und ich so, ja, ich habe Lymphdrüsenkrebs, ich bin total im Arsch. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich habe, woran ich arbeiten kann, um das irgendwie wieder hinzukriegen, weil das Dreivierteljahr davor war eine Odyssee ohne Ende. Ich war bin von Arzt zu Arzt gewandelt. Ja, und keiner konnte mir da wirklich irgendwie helfen, weil Lymphdrüsenkrebs ja auch so ein diffuses Krankheitsbild ist. Ja, das können tausend Sachen sein. Und diese Diagnose zu haben, war für mich letztendlich wie so ein Befreiungsschlag. Und bin letztendlich ab diesem Zeitpunkt dann auch nicht mehr wirklich aus dem Krankenhaus rausgekommen. Dann gibt's noch weitere Tests, ne? Also dann wird dann der Schweregrad festgestellt, ne? Und durch die lange Phase, wo es halt nicht diagnostiziert war, war das Stadium halt dann auch schon, ja, also ein höheres Stadium gibt's halt nicht, ne? Stadium 4, Lymphdrüsenkrebs, war also schon in der Lunge und was weiß ich wo, ne? Also das kriege ich jetzt alles gar nicht mehr zusammen. Gott sei Dank nicht im Rückenmark, ja, also im Knochenmark so rum. Also wer jemals von euch eine Knochenmark-Punktion hat, bitte betäuben lassen. Ich habe das ohne Betäubung gemacht, weil die Ärztin sagte, naja, das kriegen wir schon so hin, ne? Und ja, da stecken sie dir halt irgendwie so eine riesenlange Nadel einfach wirklich in den Beckenknochen rein. Das ist ein unfassbar schmerzhafter Vorgang. Also bitte betäuben lassen, wer das mal durchmachen muss. Und dann ging es im Prinzip los, ne? Chemotherapie, das volle Programm.
Ja, aber also ich glaube, da kommen wir nicht nochmal genauer rein. Ich wollte gerade schon so einmal einhaken, aber der normalerweise, hätte ich jetzt getippt, ist der Gedanke zu sagen, ey, mir wird gerade gesagt, ich habe Krebs, dann wird erstmal gesagt, ach du Scheiße. So, du hast aber direkt gesagt, ja geil, jetzt weiß ich wenigstens, weil das ist, jetzt kann ich daran arbeiten. Weil der Kopf, der muss ja auch erstmal irgendwo herkommen. Also du musst ja erstmal irgendwo so eine Einstellung haben. Du gehst ja jetzt so gefühlt drüber weg. Ich finde das zum Beispiel so den einen Hauptpunkt, so um das Ganze anzunehmen, weißt du?
Ja, das meine ich so ein bisschen mit Resilienz. Also ich glaube, man kann viel davon trainieren. Ja? Also ich sage jetzt nicht, geh raus und such dir jedes Problem, was du findest, um Resilienz zu trainieren. Aber ich glaube, man kann sich im Vorfeld schon so eine Art Mindset auch bereitstellen, ja, so dass das sowieso klar ist, dass dir im Leben Probleme passieren und dass du in der Lage bist, Dinge auch zu lösen, ja, also dass nichts, was dir im Leben passiert, in Anführungsstrichen, du das einfach hinnehmen musst, weil ich stehe auf dem Standpunkt, dass so ziemlich alles, was passiert, du auch, dass du damit leben kannst und dass du damit auch arbeiten kannst, ja, das ging schon los, als mein Vater gestorben ist, als ich 18 Jahre alt war, da haben mir auch Leute gesagt, ja, vielleicht kommst du drüber weg. So, und ich habe für mich damals schon erkannt, nee, man kommt über Dinge nicht drüber weg. Man lernt damit zu leben und die einfach anzunehmen als Herausforderungen, so wie sie sich sowieso täglich ergeben. Ja, und so habe ich im Prinzip die Diagnose auch wahrgenommen. Ja, letztendlich kannst du dir vorstellen, wenn du am Leben schon fast gar nicht mehr teilnimmst, weil du den ganzen Tag nur müde bist und nur schwitzt und 65 Kilo wiegst, ja, ich bin 1,78 groß, also so siehst du auch aus. Ja, also das war im Prinzip ein einziges Gerippe, was da nur noch rumgewandelt ist. Dann erkennst du irgendwann, es kann eigentlich nur noch besser werden. Ja, und das habe ich in der Situation für mich auch wahrgenommen. Die Ärzte haben mir natürlich auch erklärt, wie dann so eine Therapie aussehen kann. Ja, und Lymphdrüsenkrebs, also mein Ärztin hat später übrigens gesagt, Herr Broth, das ist diese Art von Krebs, wenn Sie schon in die Scheiße greifen, dann haben Sie nicht mit beiden Händen voll zugegriffen, sondern nur mit einer Hand. Das beschreibt im Prinzip Lymphdrüsenkrebs. Natürlich können auch Leute daran sterben und sterben daran auch Leute. Aber das Leben, also das Thema Tod war für mich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form relevant. Und das war auch zum Zeitpunkt der Diagnose nicht so. Ich wusste, ich bin hier in guten Händen und wir arbeiten uns aus dieser Scheiße schon irgendwie raus. Wie, ist mir egal, aber wir kriegen es hin. Und das war mir zu dem Zeitpunkt schon irgendwo auch bewusst, dass es klappen kann. Und Scheitern ist für mich nur ganz, ganz, ganz selten eine Option. Und das war damals schon immer so.
Das hast du dir aber irgendwann gezielt vorher irgendwann schon, also dich bewusst damit beschäftigt, mit Resilienz und sowas, selber schon trainiert, antrainiert vorher? Also jetzt nicht deswegen natürlich, aber vorher schon bewusst gemacht? Oder ist das irgendwie bei dir so irgendwie mit Muttermilch aufgesogen gefühlt und schon immer so gewesen?
Also es ist halt so, dass ich mich schon von klein auf immer mit ganz, ganz vielen Dingen auch beschäftigt habe. Ja, also insofern, ich hab ganz, ganz viel Allgemeinwissen aus ganz, ganz verschiedenen Themengebieten schon immer gehabt. Viel Zeitung gelesen, dies und das. Und vielleicht wirkt es jetzt ein bisschen banal, aber ich bin ein Riesenfan von Superheldenfilmen. Ja, und in Superheldenfilmen wird immer gewonnen. Ja, also mal abgesehen davon, dass Superman in irgendeinem DC-Teil auch stirbt, ja, aber der kommt ja auch wieder, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden jetzt irgendwie den Film versaut, aber am Ende des Tages gewinnt für mich immer der Gute und es gibt für mich immer eine Lösung. Deswegen bin ich ein riesen Fan von diesem Film, würde auch nie Tatort gucken, weil da sterben Leute, Fälle werden nicht aufgeklärt, das kommt für mich gar nicht in Frage. Und so war es halt schon immer, ja, wenn ein Problem da war, den gibt's auch irgendwo eine Lösung. Ja, und so gehe ich an die Themen ran. Auch heute noch im Immobilienbereich. Da passieren tausend Sachen. Jeden Tag passiert irgendein Scheiß. Aber du löst es einfach. Und genauso war es halt auch. Ich wusste schon irgendwie, es gibt Chemotherapien. Ich wusste ganz genau, man stirbt jetzt nicht mehr an jedem Krebs. Und die Tatsache, dass Lymphdrüsenkrebs tatsächlich vor 8 Jahren auch schon gut behandelbar war, hat mir dann auch geholfen. Ja, und meine Ärztin, gerade ich war damals 33, also ein Zeitpunkt, wo du diese Art von Krebs eigentlich nicht mehr so häufig bekommst, entweder bekommst du, wenn du sehr viel jünger bist oder sehr viel später im Leben, hat dazu geführt, dass meine Ärztin natürlich auch so ein bisschen scharf drauf war, mich in so einer Forschungsstudie unterzubringen. Ja, das heißt, also ich habe jetzt nicht den normalen Cocktail bekommen, sondern schon eine Antikörpertherapie, wie sie im Zusammenhang mit Rezidiven, also wenn du es nochmal bekommst, schon im Einsatz war. Und ich habe das als Ersttherapie bekommen. Ja, und eine Freundin von mir, die ich schon seit Schulzeiten kenne, die auch in Berlin eine Apotheke leitet und auch in der Forschung sehr aktiv war, die sagt immer Brody zu mir. Die sagt dann, ey, da hast du richtig Glück gehabt, dass du den Scheiß gekriegt hast. Ne? Und ja, und so habe ich mich dann da irgendwie auch durchgekämpft durch diese Phase. Vielleicht, also der erste Tag so der Antikörpertherapie, das weiß ich noch ganz genau, ne? Also es ist halt, du bist total groggy, ne? Stadium ist festgestellt, Schweregrad ist festgestellt, die Therapie wird ja genau auf deinen Körper angepasst und so weiter, ne? Also das ist unfassbar, was da so passiert, so in der Wissenschaft, was dann so möglich ist, was man dir so als Therapieform anbieten kann. Und weiß ich noch ganz genau, erster Tag, Antikörpereinsatz, ne? Ich immer nur gehustet und so weiter, ne? War total groggy. Da kamen auch wieder so zig Studenten um mich rum, ne? Und ich war dann angeschlossen an so zig Maschinen, ne? Und da habe ich mich in dem Moment tatsächlich gefühlt wie so ein kleiner Superheld, ja? Also ich lag dann da und durfte aktiver Part dieses Experiments sein. Also frag mich nicht wieso, ich habe mich einfach in diese Stimmung reinversetzt und habe gesagt, okay, ich bin jetzt Teil eines Experiments und das wird schon gut gehen, weil auch in den Superheldenfilmen geht's immer gut aus, ja? Und dann lief das da rein und gerade die Ersttherapie ist halt ja sehr, sehr kritisch und interessant, weil es kann natürlich immer sein, dass dein Körper auf diese Eiweiß, also diese Proteingeschichte, die mit der Antikörpertherapie verbunden sind, reagiert. Also haben sie irgendwie geguckt, dass ich anfange zu sabbern oder sowas, keine Ahnung, ne? Da war auch dann irgendwie ein EKG dran und so, falls das Herz aufhört zu schlagen und so. Aber ich habe das in der Situation alles ausgeblendet, weil ich dachte, ich bin jetzt Teil eines Experiments und ey, das geht schon gut, ne? Und es ging auch gut, ne? 3 Stunden nach der ersten Gabe dieser Therapie war der Husten um 75% reduziert. Ich habe seit Monaten zum ersten Mal wieder eine Nacht durchgeschlafen, ja, weil einfach der Husten nicht da war. Oder der Nachtschweiß hat sofort aufgehört und meine Ärztin kam nächsten Tag rein und die war so glücklich, habe ich sie ja richtig angesehen. Sie hat gesagt, also dass eine Therapie so anschlägt, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, und da bin ich jetzt irgendwie auch der Meinung, dass eine positive Grundstimmung in Bezug auf das, was mit dir auch immer im Leben passiert, auch dazu führt, dass es positiv werden kann. Und ich glaube, dass meine positive Einstellung auch das unterstützt hat, dass das die Therapie so wahnsinnig gut angeschlagen hat.
Also dieses ähnliche, diese Aufwärtsspirale, dass wenn du halt nur noch drauf auf positive Dinge achtest, nur die wahrnimmst, dass du dementsprechend auch, ich meine, man entwickelt ja auch eine andere Körperenergie und so, ne? Vor allem, wenn die ein bisschen zielgerichtet ist in die Richtung. Ja, mega spannend. Also davon mal ab, erstens Brody finde ich so als Brody-Ersatz voll gut. Das habe ich noch nicht gehört, aber den finde ich gut. ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also einfach so dieses komplette Gedankenkonstrukt, dieses, ich nenne das sofort, keine Lösung ist keine Option, so dieses ganze Ding. Und ich münze es sofort in was Positives und bin sehr froh, dass wir das im Laufe des Podcasts, dass wir immer so weiter noch hinter die Stirn drücken. Gucken können viel mehr, weil das ja, da ist ja viel dahinter, was dann zusammenspielt, glaube ich, weil das nicht jeder, glaube ich, 1:1 direkt so umsetzen könnte, weil dann schon viel zusammengehört. Aber das ist ja ein komplett Gedankenmuster dahinter. Gab es denn dann noch irgendwelche Rückschläge oder so? Oder hat das danach, es ging ja jetzt danach nicht Schlag auf Schlag so schnell mit nur positiv weiter wahrscheinlich, oder?
Also gesundheitlich. Ja, da wurde es also immer besser und besser und besser, aber das kannst du erst retrospektiv tatsächlich beurteilen. Ja, das Leben wird nach vorne gelebt und leider erst nach hinten verstanden und nicht umgekehrt. Ja, das heißt also, ja, mir war klar, die Therapie schlägt an. Ja, mir war klar, es wird immer besser und besser. Aber zu dem Zeitpunkt ist dir natürlich nicht klar, wirst du es denn jemals überstehen? Wie wird dein Leben danach aussehen und so weiter? Ne? Das ist, das kann dir in der Situation kaum jemand sagen. Ich hatte auch das Glück, eine Beziehung damals zu haben, die das mit mir durchgestanden hat. Es gibt auch viele, die werden dann im Krankenhaus von ihren Partnern alleingelassen, sage ich jetzt mal. Und das meine ich überhaupt nicht wertend, weil wenn du jemanden an deiner Seite hast, der mit dir die Sache nicht durchsteht, sondern halt noch zu einer zusätzlichen Belastung wird, indem du auch für eine andere Person noch stark sein musst, obwohl du schon Chemo und so weiter bekommst, ist natürlich doppelt und dreifach so schwer für dich. Ne? Und ich hatte in der Situation das Glück, da jemanden zu Hause zu haben, der das im Prinzip halt bedingungslos mit mir durchgefochten hat, durchgefightet hat. Ja, die Beziehung hat leider nicht gehalten. Jahre später nicht. Aber in dieser Akutphase war sie halt einfach unfassbar stark an meiner Seite und hat diesen ganzen Druck von außen komplett von mir ferngehalten. Deswegen, wenn du in so einer Situation bist und du hast im Prinzip als einzige Aufgabe zu bewältigen, dass du wieder gesund wirst und diese Chemo, die ist unfassbar anstrengend. Klar geht's dir scheiße, du siehst scheiße aus, du verlierst die Haare, du hast keine Augenbrauen mehr, du bist blass ohne Ende, darfst nicht mehr in die Sonne, weil alles irgendwie an dir zubbelt und deinen Körper schädigen kann. Also alles kann ja im Grunde genommen schon ein Todesurteil sein. Ja, du bist ein ungewaschener Apfel in der Zelltherapie, in der Zelttiefphase so rum. Du bist ja unfassbar anfällig für einfach alles, ja. Also viele sterben ja auch nicht wirklich an dem Krebs dann, sondern an der Therapie, ja, weil der Körper so runtergesetzt ist und jedes Bakterium in der Lage ist, sich sofort zu töten, ne? Das musst du ja auch erstmal durchstehen in so einer Phase. Und da hatte ich das Glück, dass meine Partnerin das mit mir durchgestanden hat. Und ich habe einfach die Entscheidung getroffen, mein Umfeld tatsächlich extrem weit von mir wegzuschieben. Ne? Sogar meine Mutter am Anfang. Meine Mutter, die hat diese Chemotherapie am Anfang extrem verteufelt. Die hat zu mir gesagt, nein, das musst du nicht machen und so. Geh mal lieber nochmal zum Heiler hier und lass mal da Hand auflegen und so weiter. Die ist also extrem esoterisch gewesen zu dieser Zeit. Hat mir ein Buch geschenkt, ne? Himbeeren töten Krebszellen oder isst mir Himbeeren gegen Krebs und so. Ne? Und ich habe damals zu meiner, ja, also ich habe damals auch zu meiner Mutter gesagt, das ist nicht mein Weg. Und entweder du gehst den Weg mit mir gemeinsam, für den ich mich entschieden habe, oder du bleibst erstmal weg. Ich kann nicht für uns beide stark genug sein. Vertrau mir, das wird schon hinhauen, was ich mache. Es hat bisher alles in meinem Leben geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Und ich werde auch das überstehen, aber ich werde nicht stark genug sein, dir immer wieder zu beweisen, dass der Weg der richtige ist. Ich habe dieses Buch Krebszellen, ich muss mal gucken, wie das heißt. Ich habe es nur irgendwo rumstehen hier, irgendwie Himbeeren gegen Krebs oder sowas oder Krebszellen mögen keine Himbeeren oder so heißt das. Ich habe das nie gelesen. Das weiß sie, glaube ich, nicht. Aber ich habe das nie gelesen, weil ich wusste ganz genau, wenn ich mich von diesem Weg abbringen lasse und den Fokus auf hätte, wäre, wenn und andere Themen bringe, dann werde ich nicht stark genug sein, diesen Weg durchzugehen. Und das wurde mir zu dem Zeitpunkt bewusst, als ich im Krankenhaus lag, die Therapie mit mir besprochen wurde und ich zu der Ärztin gesagt habe, kann ich nochmal nach Hause gehen und mir das überlegen? Und sie sagte, sie haben vielleicht keine 14 Tage mehr, ich würde es nicht machen. Und da war mir klar, nope, ich muss mich jetzt committen auf diesen Weg und habe das dann auch gemacht. Meine Mutter hat das irgendwann auch akzeptiert, kam ins Krankenhaus und war dann letztendlich auch stark genug sozusagen. Ne, meine Schwester hat sich sehr gut darauf vorbereitet. Natürlich wussten die über Fotos und so weiter, wie ich gerade aussehe. Ne? Ich hatte dann auch eine Mütze auf und so, ne, dass es nicht ganz so furchtbar ist. Aber sie war dann da und sie war stark genug. Ne? Und das hat mir dann auch nochmal die Kraft gegeben, da ja weiterzumachen und auch diesen Weg durchzuziehen an der Stelle. Und das ist auch ein Geheimnis. Ne? Committe dich für einen Weg und zieh den fucking nochmal durch. Weil wenn du dich immer wieder verunsichern lässt und immer wieder vom Weg abbringen lässt und nochmal hier guckst und da guckst und so weiter, es geht so viel Zeit verloren. Egal ob jetzt bei Krebs, Alkohol oder tausend anderen Sachen, ist das Gras in einem anderen Garten ist nicht immer grüner, ne? Und es wächst nicht schneller, ne? Es ist halt, kümmere dich um deinen Kram und bleib dabei, committe dich auf deinen Weg, den du gehen möchtest. Und das habe ich in der Situation gemacht. Rückschläge gab's da nicht, zumindest nicht körperlich, eher wirtschaftlich, weil als Freiberufler bricht dir natürlich alles weg, ne? Also hast du keine Einnahmen mehr, hast kein Geld mehr, frisch ein Haus gebaut, ne? Also das waren eher dann so die Dinge, um die ich mir Sorgen gemacht habe, weil körperlich dachte ich, das kriege ich schon hin. Aber ich habe auch das Wirtschaftliche gelöst, ja? Also insofern habe ich auch dafür Lösungen gefunden, aber hatte während dieser Zeit nie wirklich massive Rückschläge sozusagen, vor allem nicht körperlich. Also ich habe das gut durchstanden. 6 Zyklen Chemotherapie, das war ein Brett. Der 6. Zyklus war unfassbar anstrengend. Du wirst unfassbar erschöpft. der Körper ist runter, du bist aufgedunsen vom Cortison bis zum geht nicht mehr. Und diese 10 Kilo habe ich ja jetzt auch fast 8 Jahre nicht verloren, aber jetzt greife ich das an. Jetzt habe ich, oder nee, es waren sogar 12 Kilo. Jetzt habe ich von den 12 Kilo 10 runter und die restlichen 2 schaffe ich auch noch. Ne, aber das ist halt so, ja. Ich habe es einfach also, durchgerockt.
Wenn's keine Riesenrückschläge waren, aber du hast jetzt schon gesagt, dass ein Teil der Lösung scheinbar war, dich dann davor zu schützen, also vor falschen Impulsen von außen oder so oder von der Ablenkung. Aber wenn du sagst, es war körperlich anstrengend und dann fallen das erste Mal dann tatsächlich die Haare zu dir ziehen aus, es geht einem dreckig und so weiter. Oder du hast es jetzt in so einem Schnellabriss quasi erzählt. Aber dazwischen hast du doch auch dann irgendwie dich selber bei der Stange halten müssen, so bei dem Motto, ey, das wird schon, das klappt und so weiter. Du hast im Prinzip so gesagt, so, ich habe das entschlossen, dann habe ich es gemacht und dann kam das und so. Aber dazwischen muss doch ganz viel so, wenn du, keine Ahnung, mal alleine bist oder so, dann muss ja auch in der Rübe irgendwie dann erstmal alles stimmen, damit du bei dem am Ball bleibst. So, ich weiß zumal davon, ob die zweite Teil der Frage wäre, über was für einen Zeitraum lief denn das da eigentlich? Also, dass du dann da warst und da diese Kraft aufwenden musstest. Was für ein Zeitraum war das ungefähr?
Also, die Chemotherapie ist gestartet im Januar 2013 und es ging dann bis Juni. Und ja, mit danach Kontrolle und so weiter eigentlich bis Jahresende, wenn du so bist. Da bist du sehr, sehr engmaschig kontrolliert, aber die eigentliche Chemophase war ungefähr 6 Monate. Und da gibst du einen ganz großen Teil deiner Selbstbestimmung auf und das musst du irgendwann akzeptieren. Ja, das heißt also am Anfang, die ersten 2 Zyklen haben sowieso nur im Krankenhaus stattgefunden. Also ich bin aus dem Krankenhaus dann praktisch fast gar nicht mehr rausgekommen. Und das musst du halt irgendwann akzeptieren, ja. Also, dass du nicht mehr Herr über deine Zeit sozusagen bist, sondern du hast ständig Termine, ständig Infusionstermine auch. Und deswegen kommst du in den ersten paar Wochen gar nicht so richtig dazu, dir Gedanken darüber zu machen, weil du eigentlich nur auf den nächsten Termin hin planen kannst und in der Phase. Also, du kannst dir vorstellen, dass wenn du so eine Chemoinfusion bekommst, oder beziehungsweise ich bekommen habe, die sind immer unterschiedlich. Es gibt auch 24-Stunden-Chemos oder 30-Tage-Chemos, wo du permanent irgendwas bekommst. Aber das sind alles unterschiedliche Zusammensetzungen. Bei mir waren das extrem krasse Cocktails, sodass du dir vorstellen kannst, nach so einem Infusionspart, der teilweise auch mehrere Stunden dauern konnte, bist du erstmal kaputt. Du willst nur noch schlafen. So, ne? Die ganze Flüssigkeit ist drin, du bist extrem aufgedunsen, du willst einfach nur pennen, du bist einfach nur müde. Und wenn du den nächsten Tag keine Infusion bekommst, dann nutzt du die Zeit wirklich, um dich zu erholen. Ja, du gehst spazieren, guckst ein bisschen Fernsehen und schläfst. Ja, also du hast gar nicht so viel Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, was wäre wenn, weil du eigentlich dann schon wieder in der Planung für den nächsten Termin bist. Du guckst also im Prinzip, dass du in diesen kurzen Ruhephasen immer auch wieder genug Energie tankst, um weitermachen zu können. Da hast du gar nicht so viel Zeit, dir also um verschiedenste Sachen Gedanken zu machen. Und so habe ich das dann in der Phase halt zumindest erlebt. Also ich habe immer im Prinzip, also die Zyklen sind dann immer Intensivtage. Ich war das, glaube ich, 4 oder 5 Tage am Stück. Und danach hatte ich weiter Tabletten und dann im Prinzip eine Woche Ruhe. Und dann ging es wieder los. Ja, also so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und du bist eigentlich nur damit beschäftigt, Energie zu tanken. Weil dir permanent, das ist ja Gift, dein Körper wird ja runtergesetzt. Und durch das Cortison halt im Prinzip halt noch weiter, wird ja alles gekillt an in deinem Körper, was du irgendwo an Ressourcen für was weiß ich aufwenden kannst, also auch Bücher lesen und so weiter, ne? Ich habe das nie ganz verloren, Gott sei Dank, aber in diesen Intensiv-Chemo-Phasen ist das, also hast du gar keine Energie, ne? Also bist du irgendwie froh, wenn du pennen kannst und Energie wieder bekommst.
Verstehe. Du hast es jetzt gerade am Rande schon erwähnt, dass es natürlich auch noch wirtschaftlich irgendwie relativ ungeil war in dem Moment, aber ich weiß es ja von der Folge, die du damals aufgenommen hast und nicht veröffentlicht hast. Ein Teil der Lösung oder eine Zwischenlösung kenne ich ja davon dann noch, die jetzt dann der Hörer hier wahrscheinlich noch nicht kennt und ich kenne ja deinen kompletten Weg danach auch schon so grob. Hängt das denn auch irgendwie damit zusammen, dass du dich danach nochmal vollkommen anders auf den Hosenboden setzen wolltest oder ist das eigentlich davon losgelöst? Also von der Erfahrung damals.
Das ist ein bisschen losgelöst davon. Also es entspricht eher so meiner Grundcharakteristik, wie ich die Dinge angehe. Aber du kannst dir auch so vorstellen, dass ich halt im Laufe auch meiner Beziehung extrem faul geworden bin. Ja, also es ist halt so, ich war immer schon sehr umtriebig, immer schon mit vielen Dingen beschäftigt, aber irgendwann im Laufe der Jahre ist viel auch eingeschlafen. Ne? Ich habe mich halt auf meine Partnerin verlassen, die sich zu Hause um viele Dinge gekümmert hat und ich bin echt, muss ich echt auch gestehen, faul geworden, ne? Und habe mich dann nicht mehr so reingehangen und so weiter und so fort. das ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum die Beziehung letztendlich dann auch gescheitert ist. Aber diese Grundenergie, Dinge umsetzen zu wollen, die war eigentlich schon immer da. Und die habe ich dann für mich dann auch nach dieser ganzen Phase auch wieder neu entdeckt. Aber wirtschaftlich gesehen, ja, war das zu dem Zeitpunkt eine krasse Erfahrung auch, wenn dir von jetzt auf gleich alles wegbricht. Und deswegen ist meine erste Empfehlung auch für jeden jungen Menschen, der hier zuhört, oder wenn du Elternteil bist und Kinder hast, ja, wenn du für die ein bisschen vorsorgen willst, mach zwei Dinge. Zum einen, hol den Aktienfonds, fang früh an, ein Fofi jeden Monat. Ja, über die Jahre hinweg ist das ein irrer Zinseffekt. Zweite Empfehlung ist, schließ ganz, ganz früh eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab für dein Kind, weil das hat mir den Arsch gerettet. Anfang des Studiums, Anfang 20, habe ich so eine Berufsunfähigkeitsversicherung mal abgeschlossen. Die hat mich, glaube ich, 45 Euro oder so im Monat, die war am Anfang noch günstiger, um die 20 Euro. Die ist im Laufe der Zeit halt noch ein bisschen gestiegen, natürlich, klar, aber die ist letztendlich dann eingesprungen, weil du, wenn du länger als 6 Monate nicht mehr arbeiten können wirst und das ist absehbar, dann springt die Berufsunfähigkeitsversicherung an, und so war es bei mir, und so habe ich mein Haus auch nicht verloren. Ja, also die Berufsunfähigkeitsversicherung hat den Kapitaldienst gedeckt und meine Familie ist eingesprungen und auch die Familie meiner damaligen Partnerin, und die haben uns halt monatlich dann sozusagen über Wasser gehalten. Und mega Props an meinen Ex-Chef, der hat mich extrem getriezt zwischendurch, ne? Also wir hatten immer so eine kleine Hassliebe zueinander, glaube ich. Ich habe heute noch gut Kontakt zu ihm. Aber der hat damals gesagt, Herr Brod, konzentrieren Sie sich, wieder gesund zu werden. Ich sorge dafür, dass der Verband irgendeine Form von Darlehen jetzt raushaut, sodass Sie erstmal die ersten paar Wochen und Monate überstehen. Und habe tatsächlich ein zinsloses Darlehen von meinem damaligen Auftraggeber bekommen, was mir sozusagen die ersten Monate über die Runden geholfen hat, ne? Also die Rahmenbedingungen, um mich auf mich konzentrieren zu können, waren sehr optimal, weil in der Situation, wenn anderen wirklich alles wegbricht, ja, hatte ich erstmal eine Überbrückungshilfe. Zweitens die Sicherheit, ich werde irgendwann nach einer Anfangsphase auch die Berufsunfähigkeitsversicherungsauszahlung jeden Monat bekommen. Und meine Krankenversicherung ist eingesprungen, weil ich als Freiberufler dafür gesorgt habe, dass ich Krankentagegeld bekomme, wenn ich mal länger ausfalle. Ja, das kostet 8 Euro im Monat, das ist ein Witz, aber im Fall der Fälle ist die eingesprungen. Und das alles habe ich gemacht in meiner Freiberuflichkeit. So viel Sicherheitsbedürfnis hatte ich da schon, und das hat mir den Arsch gerettet. Und es sind nur diese kleinen Bausteine, die dafür gesorgt haben, dass ich in dieser Akutphase nicht abgesoffen bin. Ja, also im Grunde habe ich im Vorfeld schon die Weichen dafür getroffen, wenn mal irgendwas wirklich Schlimmes passiert, muss ich jetzt hier nicht zwingend ausziehen. In der Situation natürlich weißt du das nicht hundertprozentig, kriegst du das auch alles, ne? Wird das passen und so. Die ersten paar Wochen waren schon ein bisschen Unsicherheit dabei, aber ich dachte mir, hey, jetzt musst du dich erstmal darum kümmern, dass du überhaupt am Leben bleibst, und dann machst du dir darüber Gedanken, wie du weiterlebst. Und so bin ich da reingegangen. Ich habe also erstmal ein Problem gelöst.
Aber im Prinzip ist das doch auch einfach ein großes Plädoyer fürs erstens aktiv sein und für einen kompletten Positivismus, oder? Also du hast vorher dich schon damit beschäftigt, was dann quasi, weil du dich selber vorbereitet hattest, so grundsätzlich, ne, mindsetmäßig grundsätzlich vorbereitet hattest, hast du die Entscheidung getroffen, okay, ich muss da jetzt in irgendeiner Form durch. Dann hast du dir zusätzlich damit geholfen, weil du schon so eine Einstellung hattest, dass du die Dinge, die dir helfen konnten, einfach hast sehen können. Dadurch, dass du vorher schon quasi gut organisiert warst und aktiv Dinge angegangen bist in deinem Berufsleben und so weiter und die Beziehung entsprechend gepflegt hattest du das Glück, dass dann Leute das quasi ein bisschen zurückgezahlt haben, dich wieder aufgefangen haben. Und im Prinzip bist du daraus ja, also das wäre jetzt in die abschließende Frage daraus, neben dem Plädoyer, ist das, was ist so dein größtes Learning aus dem ganzen Ding? Also was hast du am meisten dafür für mitgenommen, für was war das am meisten gut?
Also auf jeden Fall wurde mir sehr schnell klar, dass Dinge endlich sind. So, wenn du halt in deinen Sturm- und Drangzeiten bist und gerade wenn du irgendwie Unternehmen aufbaust und so weiter, dann blendest du sehr schnell aus, dass Dinge auch mal enden. Das ist ein ganz natürlicher Prozess im Leben. Ja, irgendwann tritt man ja auch die Rückreise an und muss sich halt von dieser Welt wieder verabschieden. Aber in so jungen Jahren denkst du an solche Sachen gar nicht mehr. Und mir wurde mit einem Brett so richtig schön vor die Rübe gedonnert, dass Dinge endlich sind. Das heißt also, ich habe darüber eine extreme Dankbarkeit auch entwickelt für die kleinen Dinge. Wer mir jetzt zum Beispiel auch schon ein bisschen länger auf Instagram folgt und halt meinen Kaffee morgens, ne, meine Kaffeetasse sieht, wenn ich da so meinen Kaffee zelebriere, ne, da halte ich es immer gern mit Westernhagen, der mal gesagt hat, wenn du morgens aufstehst und keine Schmerzen beim Pinkeln hast, wird es ein guter Tag, ne? Und ich meine, das ist ein krasses Zitat so, ne? Aber ich sag mal, diese kleinen Dinge, ne? Ich führe auch Tagebuch und so, ne? Und deine Frage, die ich mir morgens immer stelle, ist halt, was würde mein Tag zu einem guten Tag machen, ne? Und da stehen so eine banalen Sachen drin wie, wenn ich heute Morgen einen richtig coolen Sonnenaufgang sehe, ne? Ich sehe ich ja morgens wunderbar, kann aus meiner Wohnung rausgucken und sehe halt, wenn die Sonne am Horizont aufgeht, ne? Und wenn ich die sehe, mega. Wenn der Kaffee morgens schmeckt, mega. Wenn ich Klamotten anziehe, die schön weich sind, mega. Wenn ich meine Frisur morgens hingekriegt habe, mega. Also weißt du, mit anderen Worten, ich kann das so weiter durchziehen, ne? Wenn der Rechner hochfährt, ne? Du kannst dich über 1000 kleine Dinge jeden Tag freuen. Und das wird dir bewusst. Und ich habe wirklich ganz, ganz viele einzelne Dinge aus dieser Chemozeit damals ausgeblendet. Ich habe mir keine Blutwerte gemerkt, nichts. Manche, insbesondere Partner von Betroffenen, sind ja selber so krass betroffen, dass sich ja nur noch alles um diese Krankheit dreht. Und ich habe damals schon zu meiner Schwester gesagt, die angefangen hat, Studien zu lesen und dies und das. Und die wollte sich mit mir darüber austauschen. Ich sage, Schwester, jetzt echt total lieb von dir. Ich habe dich unfassbar lieb dafür, dass du dich da so reinarbeitest. Und dafür, dass du meine Schwester bist. Aber bitte lass mich mit diesem Scheiß in Ruhe. Ich will das gar nicht wissen. Wenn du das für dich brauchst, wunderbar, aber lass mich damit in Ruhe. Teilweise werden ja auch die Betroffenen von den Leuten, die Krebs haben oder sowas, ne, die sind ja teilweise schlimmer betroffen als du selber in der Situation. Die sind ja mitabhängig. Die kennen ja deine Blutwerte sogar noch besser. Und ich habe damals auch zu meiner Freundin gesagt, wenn du das alles wissen möchtest, frag die Ärztin. Und hat meine Ärztin gesagt, wenn die Person kommt und was wissen möchte, erzählen sie ihr das, aber ich will das gar nicht wissen. Ich möchte Handlungsempfehlungen haben. Was muss ich in einer bestimmten Situation während der Therapie beachten? Und dann sagte die zu mir zwischendurch, so, jetzt sind sie mal wieder im Zelt tief, gucken sie mal, dass sie jetzt keine Äpfel essen. Oder wenn, dann kochen sie die vorher ab oder sowas. Oder wenn das und das passiert, machen sie diese und jene Sachen. Ja, also ich gehe jetzt bewusst nicht ins Detail, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche Anker hier gesetzt werden. Deswegen will ich nur darüber reden, wie ich mit einzelnen Dingen umgegangen bin, aber nicht, was alles im schlimmsten Fall passieren kann, weil ich habe mich auch damals nicht damit beschäftigt, was alles Schlimmes passieren kann. Ich habe mir damals schon gesagt, wenn was passiert, beschäftige ich mich dann damit. So nach dem Motto, ich muss ja erst auch über eine Brücke gehen, wenn ich davor stehe und nicht schon Tage vorher. So bin ich damals auch schon damit umgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte wissen, in welchen Situationen ich mich wie verhalten muss, aber nicht mehr. Deswegen kann ich dir nicht sagen, an welchem Tag ich die Diagnose bekommen habe. Ich kann dir nicht sagen, irgendwelche Einzelheiten der Blutwerte. Ja, ich habe meinen Entzündungswert noch im Kopf. So, das ist ein Wert, den ich mir gemerkt habe, weil die Ärzte damals gesagt haben, meine Fresse, also so einen Entzündungswert sieht man auch nicht oft, ne? Normal ist der irgendwie bei 4 oder 5. Ich hatte 380 oder sowas, ne? Also das ist wirklich unfassbar. Das einzige Datum, was ich mir gemerkt habe, und das ist auch der Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme, die du schon mehrfach angesprochen hast, ist der 1. Juni, Kindertag. Das ist der Tag meiner letzten Infusion. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, so quietschvergnügt, wo ich wusste, heute ist das allerletzte Mal, ne? So, und ich habe mich in der Nacht vorher, dachte ich mir, okay, ich habe immer so Tabletten gegen Übelkeit bekommen und so, ne? Dachte mir, heute lässt du die mal weg, dir geht's doch gut, ne? Diese Tabletten haben bei mir außergewöhnlich gut gewirkt. Und hab die dann einfach mal nicht genommen, dachte mir, ach komm, ne, morgen eh letzter Tag, ne? Und mir ist die Nacht so unfassbar schlecht geworden. Das ist nicht vergleichbar mit einem Kater. Jede Zelle deines Körpers fühlt sich einfach übel an. Ich habe sofort die Tabletten genommen und bin nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren und so, ne? Und dann sagte die Ärztin zu mir: So, heute letzter Tag, ne? Sie dürfen heute mal diesen Infusionator, dieses olle hässliche Kackding da, was immer neben dir steht, in diesem Krankenhausserien. Sie dürfen es heute mal drücken, ne? Und hab das dann gedrückt, zack, und hab dabei gegrinst, ne? Und in dieser Situation kam wirklich eine bildschöne Frau auch rein, ne? Mit zwei Freundinnen, ne? Rote, lange Haare, die an dem Tag gerade ihre Diagnose bekommen hatte. Noch an dem Tag hat sie die Diagnose Leukämie bekommen. Und ich saß da so, ne? Fett, kahlköpfig und so weiter, ne? Und die hat mir so 1000 Fragen gestellt, völlig. Ich werde diesen Angstblick nie vergessen. Ne? So ein paar Sachen sind leider irgendwie hängen geblieben. Und ich habe versucht, die irgendwie positiv zu vermitteln. Man kann es schaffen und so weiter. Klar, es ist anstrengend und so. Ne? Und sie so, darf ich meine Haare behalten? Ne? Ich weiß natürlich, warum die diese Frage gestellt hat. Wirklich bildschöne Haare. Ne? Aber die hat sich in dem Moment halt nur um ihre Haare gekümmert. Und ich dachte mir, boah, wenn du wüsstest, was alles noch vor dir liegt. Ne? Aber ich habe halt trotzdem versucht, so dieses Positive da auch schon rüberzubringen. Und weil ja, man kann sich da durchackern, ne? Leukämie ist nochmal was anderes, ne? Aber habe damals immer so diese Energie schon mitgenommen und habe halt auch, ne, weil du kriegst danach auch diese Zellaufbauspritzen, ne, so viel kann man ja vielleicht so sagen, dass du dich aus, dass diese roten Blutkörperchen sich wieder bilden. Neulaster war das damals bei mir, die habe ich mir damals auch einfach schon im Bauch reingespritzt, weil ich dann auch schon zu voll war ins Krankenhaus zu fahren, dachte mir, komm, wegen so einer ollen Bauchspritze fährst du jetzt nicht extra dahin. Beim ersten Mal war ich nicht so cool, auch meine damalige Freundin nicht, da saßen wir beide so mit zitternden Händen und wer spritzt jetzt und ich so, ich trau mich nicht. Ja, das ist auch nicht. Okay, dann fahren wir ins Krankenhaus und dann hat uns das nochmal gezeigt und dann die nächsten Mal haben wir es dann selber gemacht. Und wenn sich die Blutkörperchen bilden, ne, das ist so ein unfassbar schmerzhafter Prozess, ne? Und ich wusste, ich muss das jetzt noch einmal durchmachen. Bin nachts wach geworden wegen der Rückenschmerzen und so, ne? Weil im Rhythmus sozusagen des Pulses kriegst du dann so diese diese Schmerzschübe. Ich stand vorm Spiegel und habe nur gegrinst. Ich habe gegrinst, weil ich wusste, es ist jetzt das allerletzte Mal, dass ich das durchmachen muss. Ja, und habe dann im Prinzip meinem Körper wieder Zeit gegeben, mehrere Monate, und habe die Energie auch dann wieder zurückbekommen und bin dann irgendwann wieder ins Büro gegangen und habe dann im Prinzip halt mein Leben sozusagen, mein altes Leben wieder aufgenommen und habe das unfassbar bewusst gelebt. Und das ist Gott sei Dank bis heute so geblieben, diese kleinen Dinge zu wertschätzen, Geld nicht überzubewerten, weil das, was du brauchst, hast du eigentlich alles schon, ja. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, leckeres Essen hast und so, ist der ganze andere Scheiß drumherum überhaupt nicht wichtig, ja. Ich habe immer noch den Fokus sehr viel im Außen, mache mir sehr viel im Kopf darüber, was andere Menschen von mir denken. Es wird aber zunehmend unwichtiger, weil ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen auch und das teilweise nicht so knapp. Und jedem, den du siehst, der vielleicht unfreundlich ist, ja, der kann heute auch ein Scheißerlebnis gehabt haben. Und insofern versuche ich halt immer bei mir zu bleiben und zu sagen, hey, heute ist wieder ein geiler Tag gewesen. Ne? Heute ist auch ein geiler Tag. Wir nehmen diesen Podcast auf. Ich meine, was Geiles ist auch gar nicht.
Ja. Ja, zumal, ich weiß nicht, es wird dir jetzt nicht jeder dann noch kennen, was du so inzwischen so alles so treibst irgendwie. Da macht dann auch nochmal der generelle Hinweis zum, das Leben selber in die Hand zu nehmen, macht dann nochmal bei dir einen ganz anderen Sinn, zumal du dann auch nochmal innerhalb von 3 Jahren so alles komplett umgewandelt hast. Und das kann ich vielleicht aber soweit schon mal sagen, so dass der das Brody, hab ich ja vorhin gelernt, dass der nun halt auch tatsächlich dann das schon so lebt, wie er das meint, mit dem, dass dann alles nicht so wichtig ist, sondern dass er tatsächlich auch ein bisschen drauf aus ist, so ein bisschen was nach sich, wenn er mal irgendwann nicht mehr sein sollte, auch ein bisschen was dazulassen und so, und dass halt ein Fokus auch ein bisschen dahin geht und so. Also er hat viele Dinge aufgebaut, die ich vollkommen bewundere, die ich noch hart finde, wo wir auch mit Sicherheit noch drauf kommen werden. Hier, das wird nicht ausbleiben. Ich bin generell unfassbar, nachdem ich das alles so gehört habe, es werden noch tatsächlich viele einfach Detailfragen dabei, aber ich gehe da fest von aus, dass wir im Laufe der verschiedensten Themen, die wir hier durchgehen, werden auch einfach noch so ein Deep Dive hinter die Stirn irgendwie hinkriegen. Da kann man so an gezielte einzelne Dinge dran gehen. Unter anderem ist er für mich halt so der vollkommene Master der Morgenroutine, wo erstmal die Welt sein gelassen wird. Aber er macht seine Welt halt so, beschützt sich komplett, um dann danach aber halt alles an Energie zu haben, die er halt haben will, aber die ist halt selbstbestimmt. Was ich halt unfassbar feier, und viel zu wenig Leute nehmen sich da überhaupt die Zeit, die Ruhe und vor allem auch so den eigenen Selbstwert dafür, um sich sowas zu gönnen. So, aber da hoffe ich, dass wir sogar tatsächlich in einen der angrenzenden Folgen sogar schon bald dazukommen, weil da könnte ich dich mit Fragen schon wieder löchern und so und ja. Aber ja.
Ich hab jetzt schon Bock auf die Folge, weil das ist so eine Lebenseinstellungsgeschichte, weißt du? Also auch das, was ich jetzt aufgebaut habe, das, was du gerade angesprochen hast, sind ja im Prinzip halt meine Immobilienunternehmen, die ich vor 3 Jahren angefangen habe, die ich vor 3 Jahren gegründet habe mit einem Geschäftspartner. Ne? Also ich habe im Prinzip in 3 Jahren über 170 Wohnungen gekauft mit relativ überschaubarem Eigenkapital. Ne? Wie macht man sowas? Ja. Und ich glaube, das hat alles auch natürlich mit so einer Grundeinstellung im Leben zu tun. Ne? So wie ich damals auch diese Krebserkrankung hinter mir gelassen habe, ja, oder neben mir. Ne? Man lässt ja nichts hinter sich. Ne? Man lernt ja nur damit zu leben. So gehe ich halt alle Sachen an, ja, und unter anderem auch diese Morgenroutine, auf die Folge habe ich schon so richtig Bock, weil ich glaube, wenn jeder schafft, sich selber mehr in den Fokus zu stellen morgens und Nachrichten und den ganzen negativen Kram und so weiter auszublenden, dann trägt sich diese Energie der ersten Minuten des Tages so massiv in deinen ganzen Tag mit rein, dass das ein sehr, sehr machtvolles Instrument auch ist. Und das nutze ich halt. Und deswegen habe ich schon richtig Bock, auch darüber zu reden.
Ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Ich wollte dich übrigens vorhin vollkommen zu Recht nicht unterbrechen bei irgendwas, aber du wirst es jetzt hier vielleicht sehen, ich habe zwischendurch den gelben Stift einmal oder insgesamt viermal gezückt, weil wir haben uns irgendwann überlegt, wir machen so eine Art von Phrasenschwein. Also ich weiß nicht, wer das noch kennt. Es gab aber früher beim DSF, haben die das bei der Sonntagsrunde da, wo Jörg von Thora dann auch schon relativ zugeknattert da rumsaß, dann gab es dann irgendwie dieses Phrasenschwein-Ding und wenn irgendein zu abgefackelter Spruch kam, dann wurde halt ein Euro reingeschmissen. Und ich würde das gerne, damit wir halt nicht in so eine typische Ecke abdriften hier oder damit das nicht zu omrig wird oder wir halt doch irgendwann Klangschalen auspacken oder so, würde ich halt gerne irgendwie das Phrasenschwein einbauen. Also wir kriegen jeweils beides eins und das, was zu dir kommt, das ist irgendwie im Moment in Berlin vollkommen verschütt, aber es wird irgendwann auftauchen. Das ist jetzt von der Idee weißt du nichts, aber die ist mir auch jetzt gerade erst zwischendurch gekommen. Was hältst du denn davon, wenn wir quasi dazu aufrufen, Menschen, die das gehört haben, quasi, wir werden ja mit Sicherheit dann irgendwie so Auszüge oder sowas auch bei Instagram und sowas raushauen, dass darunter dann doch gerne entweder sowohl die Sprüche oder halt auch einfach die Anzahl der Sprüche vermerkt werden darf und das müssen wir nächstes Mal dann quasi gegenchecken und das wird in der nächsten Folge reingeballert und irgendwann das, was in die Phrasenschweine kommt, tun wir für einen guten Zweck irgendwann raus.
Das ist eine verdammt gute Idee, da bin ich dabei, weil wir haben so den Hang, Phrasenschweine auch sehr, sehr intensiv zu bedienen.
Ja, deswegen, ich glaube, das könnte sich auf Dauer irgendwie lohnen und ich glaube, vielleicht geht uns ja sonst gegenseitig einer durch. Also wenn dir, wir haben uns ja vorhin darauf geeinigt, dass wir dann mit den Hörern erstmal mit dir sprechen, bis wir irgendwann ein Gruppenbild von Hörern sehen, dann wenn dir was auffällt zwischendurch und wir einfach einen blinden Fleck für irgendwelche Phrasen haben, dann wäre es natürlich sinnvoll, Bescheid zu sagen. Und dann hauen wir da was, das kann man ja klangbar machen sogar, mit einem Phrasenschwein da was reinzumachen am Anfang einer Folge. Das haben wir dann sowohl für die Videos als auch für den Podcast an sich verewigt. Das könnte funktionieren. Und ich sammle immer so viel Kleingeld, weil ich im Portemonnaie habe, wo kein Kleingeld dran reinpasst. Von daher wäre das machbar.
Also ich sammle jetzt auch wieder ein bisschen mehr Kleingeld, weil ich mich nicht traue, mit dem Tesla durch die Waschanlage zu fahren, weil ich Angst um meine Fälle habe. Deswegen wasche ich das Ding jetzt immer per Hand.
Ja, okay.
Auch ich aber bin
ne, nein, du hast auch keinen. Du hast ja nur Leute neben dir sitzen, haben wir gerade gehört. Genau. Aber also 1 Euro, 1 Strich, so, ne? Haben wir gesagt, das kommt dann.
So machen wir das.
Und dann können wir dann irgendwie gemeinschaftlich irgendwann später überlegen, für welchen Zweck das alles irgendwie mal rausgehauen wird.
So. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Alright. Ja, cool. Dann müssen wir uns nachher noch irgendwie überlegen, was die nächste Folge, die nächsten Folgen so werden. Aber da wird mit Sicherheit dann auch diese Morgenroutine dabei sein. Unter anderem hast du auch, das habe ich mir mit aufgeschrieben, irgendwann auch, das würde ich dann gerne angrenzend irgendwann aufnehmen wollen, hast du erzählt von einer Frau, die 7. Reha bekommen hat, die aber dann halt quasi den Kopf hat nicht hängen lassen, sondern diese Story, die würde ich einfach voll gerne so ein bisschen ausleuchten und ein bisschen weitergeben, einfach damit man sich da auch was rausziehen kann. Ich glaube, wir werden mit Sicherheit auch zwischendurch auf Buchempfehlungen gehen oder auf Bücher an sich eingehen, auf eben wie schon die besprochene Morgenroutine an sich und einfach Dinge, die irgendwie Sinn machen, die einem im Alltag irgendwie zusätzlich helfen. Und ich hoffe halt, dass wir auch dann ein bisschen Input, Output von außen kriegen und vielleicht auch 1-2 Leute noch irgendwann dazu kriegen und so, sodass es ein großes Sammelsurium wird, damit jeder für sich halt sein One Fucking Awesome Life rausmachen kann. Weil wie der gute Brody vorhin schon sagte, ist das halt nun mal einfach verdammt endlich die ganze Nummer. Oder wie mein sehr von mir geschätzter Werner Enke mal sagte, Leben ist tödlich. Heißt, irgendwann ist es ja nun mal auch vorbei. Von daher sollte man schon mit der Zeit, die man hat, eigentlich am meisten machen. Und wenn ich dafür, wenn das als Phrase gilt, dann haue ich dafür gerne Euro raus. Aber Leben ist tödlich, finde ich einen sehr, sehr guten Spruch.
Ja, der passt vor allen Dingen auch, ne? Weil das ist, wer will dir da widersprechen?
Der ist schwer widerlegbar, ja, der ist schwer. Ja. Ja, aber ja. Ganz fetten Dank fürs Teilen. Ganz fetten Dank, dass wir da hintergucken durften. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt als dein quasi Baby hier besser aufgehoben ist für den Inhalt. Ob sich das dann für dich besser anfühlt als auf dem anderen. Alles andere wird eh wieder in den Shownotes verlinkt sein und bei Anregungen und Fragen wird es auch irgendeine Möglichkeit geben, uns anzuhauen. Wir würden uns freuen, wenn du das ganze Ding hier abonnierst, weiterleitest, Leuten mitteilst, vielleicht auch einfach jemandem, der generell irgendwie so sagt, so, ich meine, kennst du die Leute ja auch, ne, so, das Wetter ist heute wieder nicht so schlecht oder irgendwas anderes ist nicht so gut oder so. Also jeder, der mal vielleicht einfach einen Hinweis oder einen kleinen Tritt vor den Hinterkopf brauchen kann, was ein etwas positiveres Mindset anbelangt, der sei uns hier herzlich willkommen und jeden, den du rankast, umso mehr. Das wären meine finalen
Worte. So sieht's aus. Also ja, das kann man gar nicht besser wieder mal zusammenfassen. Und habt bitte immer im Hinterkopf jeder, der jetzt zuhört, jede oder jeder, bleibt positiv. Ja, geht die Dinge an, die Probleme, die ihr in eurem Leben habt, versteckt die nicht, ja, sondern versucht sie zu lösen, schiebt nichts auf die lange Bank, weil kein Problem ist durch aufs lange Bankschieben jemals besser geworden. Teilt gerne auch diesen Podcast von allen Leuten, wo ihr denkt, dass ein bisschen positiveres Mindset im Leben nicht schaden könnte. Und kommentiert hier gerne fleißig auch, wenn ihr selber vor Herausforderungen gestanden habt, wie ihr sie gelöst habt, was so für euch die Trigger auch waren, was so eure Mechanismen auch waren. Das würden wir super gerne einfach weiterteilen und darüber ganz, ganz vielen Menschen halt auch helfen, ihre eigenen Probleme halt anzugehen, ohne dass wir natürlich dort einen therapeutischen Ansatz und schon gar nicht irgendwie auf Vollständigkeit hier bedacht sind. Aber es gibt halt einfach so viele kleine Alltagshelden da draußen, die jeden Tag ihre Probleme bewältigen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch mehr über die positiven Sachen reden und nicht über den ganzen Scheiß, der jeden Tag passiert. Und wenn jeder von euch mir jetzt schon Gefallen tun kann, reduziert euren Nachrichtenkonsum, beschränkt das auf einmal am Tag, weil wenn du heute darüber nachdenkst, was letzte Woche Dienstag in den Nachrichten war, wirst du es mir wahrscheinlich kaum sagen können. Und das sollte im Prinzip Anhalt genug sein, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die nachhaltig einen Mehrwert in deinem Leben haben und nicht so viel der ganze Nachrichtendreck. Das war's von mir für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war wie bei Obama, der am Ende dann das Mikrofon hat fallen lassen. Das wäre jetzt so ein Mic Drop gewesen noch. Genau. Das soll's aber auch von, ja, genau. Das soll's auch von mir gewesen sein. Würde mich freuen, wenn wir dich in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Und bis dahin, nee, jetzt darf ich ja nicht Tschüss sagen. Aber doch, wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön.
Tschüss.